Das Interview der Woche mit Gabor Pahl und mein Gast ist Ron Prosor, seit anderthalb Jahren israelischer Botschafter in Deutschland. Schönen guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Wir zeichnen dieses Gespräch am Montag, dem 4. März, auf. Ich sage das deshalb, weil wir nicht wissen, was in den nächsten Tagen noch passiert. Herr Prosor, vor einem halben Jahr hat die Hamas mehr als 1200 Israelis ermordet, 240 Menschen als Geiseln verschleppt. Israel hat hart reagiert, mit der Folge, dass die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen längst um ein Vielfaches höher ist. Die humanitäre Lage wird als katastrophal beschrieben. Die internationale Zustimmung zu dem Einsatz bröckelt inzwischen. Wird Israel dadurch wirklich auf Dauer sicherer?
Erstmals muss ich also ganz klarstellen, dass Israel eigentlich für diesen Zustand nicht zuständig ist. Hamas ist wirklich verantwortlich. Und es muss klargestellt werden, also als wir heute miteinander sprechen, es kann morgen ein Waffenstillstand sein, wenn die Geiseln wieder zurück nach Hause sind. Aber ich möchte auch, wenn man immer über humanitarische Hilfe spricht, es muss klar sein, dass wir humanitarische Hilfe, also nach Gaza, tagtäglich hineinbringen. Also seit dem Beginn des Krieges haben wir so ungefähr 200.000 Tonnen Lebensmittel hineingebracht. Wir haben auch Wasser, 25 Tonnen Wasser gegeben und auch medizinische Güter im 18.270 Tonnen. Warum erwähne ich die Zahlen? Ich möchte mal ganz klarstellen, dass wir alles versuchen. Und was macht Hamas? Hamas versucht, diese Lebensmittel von ihren eigenen Leuten zu nehmen. Und wir müssen alles tun, glaube ich, um wirklich diese humanitarische Hilfe den Leuten zu geben, obwohl Hamas die Straßen ganz klar beherrscht.
Trotzdem überzeugen Sie damit im Moment immer weniger das Ausland. Also auch selbst aus den USA kommt starke Kritik jetzt, was die Versorgungslage in Gaza betrifft. Wenn man noch weiter blickt, wenn man sieht, dort sind jetzt Millionen Menschen, die über Jahrzehnte diesen Einsatz Israels in Erinnerung behalten werden im Gazastreifen. Die Zustimmung der Hamas im Westjordanland steigt massiv. Nochmal die Frage, wird Israel dadurch sicherer?
Wir haben es anders versucht. Ich war Staatssekretär, als wir völlig aus dem Gazastreifen uns rausgezogen haben. Kein israelischer Siedler oder kein israelischer Soldat seit 2006 ist in Gaza. Die haben ein Massaker, ich weiß, seit dem 7. Oktober vergisst man. Aber wir vergessen nicht und wir können es uns wirklich nicht leisten, dass Hamas, diese Terrororganisation, eigentlich uns immer wieder unser Überleben in dieser Region in Frage stellt. Wir haben eigentlich nicht die Qual der Wahl. Wir müssen diese Infrastruktur des Terrors beseitigen und auch die Führung. Und dann können wir etwas Neues aufbauen. Aber es muss klar sein, es hilft nicht, also in der Zukunft, kann man die Ideologie aus den Köpfen der Menschen rausnehmen? Die Antwort ist nein. Aber wir müssen denen nicht die Fähigkeit geben, mit ihren Waffen, Terror und Abschussraketen wirklich das in die Tat umzusetzen.
Was ist dann jetzt das wirkliche Kriegsziel? Ist es die komplette Zerstörung der Hamas? Ist es die Befreiung der Geiseln? Was hat Priorität, wenn nicht beides geht?
Wie gesagt, die Geiseln sind da. Morgen kann ein Waffenstillstand da sein, wenn die Geiseln zurück sind.
Und ich spreche, warum sollte Ihnen die Hamas die Geiseln geben, wenn Ihr erklärtes Ziel ist, die Hamas zu zerstören? Die Geiseln sind das Letzte, was Sie in der Hand haben.
Ja, aus Sicht der Hamas. Also für uns ist es klar, dass wir diese Infrastruktur, genau weil Sie es sagen, wir müssen die beseitigen und wir müssen auch die Führung beseitigen. Ich glaube, dass unsere Zuhörer wirklich nicht verstehen, was sie gemacht haben. Also in Schulen Abschussraketen, in Moscheen, in Krankenhäusern. Sie haben Milliarden, statt wirklich etwas Neues und Vernünftiges zu bauen, haben sie das wirklich zu einem Terrorstaat. Und das muss beseitigt werden.
Blicken wir mal auf die Umfragen in Deutschland, dann genießt Israel hier noch im internationalen Vergleich jedenfalls eine starke Unterstützung. Also wenn man es jetzt auch selbst mit Frankreich oder Italien vergleicht. Aber auch da hat in den Umfragen die Sympathie deutlich nachgelassen. Also im Oktober, unmittelbar nach den Anschlägen, erklärten fast 40% der Deutschen, dass sie in dem Konflikt mit Israel sympathisieren. Im Dezember waren es schon nur noch 30 und jetzt sagt eigentlich nur noch ein Viertel, dass sie das militärische Vorgehen Israels für gerechtfertigt hält. Und wie gesagt, die deutschen Werte sind noch relativ israelfreundlich. Warum fällt es Israel so schwer, den Kampf gegen den Hamas-Terror so zu führen, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung auch moralisch davon überzeugt ist? Und vom Ausland rede ich noch gar nicht.
Denken Sie mal nach, es ist nicht leicht. Also in dieser Hinsicht Krieg und Leute, die verletzt und getötet sind, das will niemand eigentlich sehen, wir auch nicht. Aber der große Unterschied ist, dass wir in Israel niemals Zivilisten also als Zielscheiben benutzen. Das werden wir nie tun. Und wir können nur versuchen, Leute dazu zu überzeugen, dass wir alles versuchen, um Menschen nicht zu verletzen, aber diese Terroristen anzugehen. Es ist nicht leicht. Aber ich möchte doch in Erinnerung rufen, dass das ist, nachdem sie ein Massaker gemacht haben, nachdem sie 364 Kinder, die zu einem Musikfestival gegangen sind, hingerichtet, Leute in ihre eigenen Häuser verbrannt haben, Frauen und Kinder hingerichtet und auch ein 9-monatiges Baby als Geisel genommen haben. Das sind Barbaren.
Und diesen Bildern oder diesen Nachrichten stehen eben jetzt die Bilder aus dem Gazastreifen gegenüber. Da sind auch Kinder betroffen, da sind auch tausende Zivilisten betroffen. Würde es nicht helfen, allein auch schon, um im Ausland mehr Rückhalt zu gewinnen, wenn Israel glaubhaft mehr Empathie für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zeigen würde? Also die Flugzeuge, die jetzt die Hilfspakete abwerfen, das sind amerikanische, das sind jordanische, es sind keine israelischen. Können Sie verstehen, dass Israel auch mit seiner geringen Empathie gegenüber der Zivilbevölkerung im Gazastreifen es selbst seinen Freunden schwer macht?
Nein, es ist schwierig für mich zu verstehen, weil ich genau weiß, dass zum Beispiel in der Grenzübergänge, wie zum Beispiel Kerem Shalom, die den Palästinenser am 7. Oktober in die Luft gesprengt haben, wo Lebensmittel hineingekommen sind, wir aus diesem Kerem Shalom Grenzübergang jetzt Lebensmittel und Wasser nach Gaza hineinkommen.
Aber wir deutlich weniger als vorher.
Aber wie gesagt, die Verantwortung ist bei Hamas, der diese Konvois auch bedroht und schießt. Es ist nicht leicht, aber ich möchte Ihnen also wieder sagen, wir aus Israel sind aus dem Gaza raus, nie wieder nach Gaza wieder zurückzuschauen. Wir haben kein Interesse in Gaza. Denken Sie mal nach. Wenn es ruhig in Israel ist, wird es ruhig in Gaza.
Aber ich möchte das mit der fehlenden Empathie vielleicht noch mal ein paar anderen Beispielen festmachen. Also man hört wenig einfach Bedauern über die vielen Toten im Gaza. Was man hört, ist eine israelische Frauenministerin, Mai Golan, sie sei stolz auf die Ruinen in Gaza. Die Ruinen, in denen auch vor allem Zivilbevölkerung gelebt hat. Es gibt zwei rechtsextreme Minister in der Regierung, Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich. Die machen keinen Hehl daraus, dass sie Gaza nicht nur wieder besiedeln wollen. Also das konterkariert ein bisschen das, was sie sagen. Wir haben kein Interesse an Gaza. Sie sind an Überlegungen beteiligt, wie man die Palästinenser vertreiben kann aus Gaza. Es ist eine Minderheit in der Regierung, aber es sind jetzt auch nicht Hinterbänkler, sondern hochrangige Regierungsmitglieder, ein Minister für nationale Sicherheit und der Finanzminister, also nicht unwichtig. Solche Äußerungen, tragen die nicht dazu bei, dass im Ausland manchmal auch Zweifel kommen, ob das, was als Kriegsziel ausgegeben wird, ob es da nicht weitergehende Kriegsziele gibt?
Sie haben also direkt Tatsachen auch genannt, Minister, in jedem demokratischen Staat, kann ich auch Beispiele nehmen von Politikern, die Dinge sagen. Aber letztendlich ist, was wirklich entscheidend ist, ist, was die Regierung entscheidet. Ich glaube, dass es ist auch wichtig zu sagen, dass es nicht nur einseitig ist. Wir hören, aber wir hören nicht genug, was Mahmoud Abbas eigentlich seine Äußerungen über Israel, seine antisemitische Äußerung, was er hier als er im Besuch im Kanzleramt war. Wie gesagt, und ich wiederhole es, sowohl für europäische Ohren und auch deutsche Ohren, ist es schwierig zu hören. Sie wollen uns wirklich auslöschen. Meines Erachtens geht es nicht wirklich langfristig über einen palästinensischen Staat, sondern um die Existenz eines jüdischen Staates. Und aus meiner Sicht, um das zu ändern, müssen wir wirklich schwer arbeiten. Ich glaube, dass diese Abraham-Abkommen ein guter Anfang sind, weil
die Abraham-Abkommen sind die Abkommen mit Ländern wie
Katar, Emiraten und Marokko. Und warum? Weil wir treffen uns. Das heißt, sie besuchen uns in Tel Aviv und sehen, das ist ein bisschen anders, als man uns erzählt hat. Sie kehren zurück, keine Angst, sie werden keine Bäume pflanzen. Aber die Einstellung und Vorstellung, was Israel ist als demokratischer Staat, das ist unheimlich wichtig. Wir haben Frieden mit Ägypten und Jordanien, aber People to People haben wir nicht, obwohl wir alle Territorien wieder zurückgegeben haben. Also wir müssen in dieser Region ganz klar all diese wirklich Aufhetzung, das müssen wir jetzt mit Hilfe von Europa, damit Steuergelder nicht zu Schulbüchern und andere Dinge hineingehen, die wirklich nur Aufhetzung und Krieg bringen können.
Wenn Sie sagen, es geht eigentlich nicht nur um einen palästinensischen Staat. Netanjahu hat ja auch schon gesagt, Zwei-Staaten-Lösung kommt für ihn nicht in Frage. Was dann?
Ich bedanke mich für die Frage, weil es viele Politiker gibt, die eigentlich wie ein Papagei immer wieder Zwei-Staaten-Lösung, Zwei-Staaten-Lösung, Zwei-Staaten. Und was meine ich? Ich meine, dass man ruhig sagen kann, also wir glauben, dass man einen jüdisch-demokratischen Staat und ein palästinensischer Staat. Es fehlt also in der Sprachregelung, was auf der palästinensische Staat stattfinden müssen. Ich glaube, dass derjenige, der wie gesagt Staatssekretär war, ich glaube, dass langfristig doch es muss ein demokratisch palästinensischer Staat errichtet werden und nicht ein Terrorstaat. Also in dieser Hinsicht müssen wir zusammenarbeiten. Ich glaube, dass wir gelernt haben, dass wir die arabische Welt mit uns haben sollen. Das heißt, die Emiraten, die Saudis, die Jordanien und die Ägypter, die eigentlich irgendwie als Quartett arbeiten wird, statt diese Quartett UNO, Russland, Europäische Gemeinschaft und
USA.
Wir müssen ein neues Quartett. Das heißt, ein Quartett von arabischen Staaten, die wirklich da sein werden, um ein regionales Frieden zu erzielen. Aber nur, und ich wiederhole es, wenn diese Strukturen, es kann nicht wieder ein Terrorstaat, es kann nicht Aufhetzung, es kann so nicht weitergehen.
Wie soll sofort im ersten Schritt ein palästinensisch-demokratischer Staat entstehen? Sie haben um sich herum, also um Israel herum, lauter Staaten, die nicht in unserem Sinn demokratisch sind. Ausgerechnet an den palästinensischen Staat legen Sie jetzt die Hürde an, der muss aber demokratisch sein.
Gut, versuchen wir also jetzt mit deutschen Analogien zu gehen. Gut, nach 1945, die Alliierten haben eigentlich also Sicherheit zu Deutschland gegeben. Durch den Marshallplan gab es eine wirtschaftliche Lösung. Und im Bereich der Erziehung, Denazifizierung, das hat jahrelang gedauert, aber man hat also damit begonnen, also Landeszentralen, Bundeszentralen, also Schulbücher. Das hat alles hier in Deutschland entstanden, nachdem die Nationalsozialisten nicht da waren. Man kann also jetzt einen Vergleich machen, nachdem Hamas nicht da sein wird, kann man überhaupt denken, etwas Neues aufzubauen? Nicht mit Hamas, auf keinen Fall. Das heißt,
wie gesagt, die Zustimmungswerte im Westjordanland für Hamas steigen im Moment.
Steigt, und Sie haben recht, wir müssen es nicht vergessen, 82%, eine Umfrage von Shkaki, die Palästinenser im Westbank werden genau das tun, was Hamas uns getan hat. Das heißt, dass auch in der Westbank müssen wir anders denken im Bereich der Erziehung und zusätzlich dazu, es zeigt, warum Israel Sicherheit in der ersten Stelle stellt. Das ist unsere Nachbarschaft. Es sind nicht Liechtenstein oder Luxemburg. Die denken anders, sie handeln anders und die Welt muss es nicht vergessen. Das sind Terroristen, das sind Leute, die nicht auf Rot halten.
Nur die Zustimmungswerte für die Hamas in Westjordanland, die sind sicherlich auch ein Resultat des Kriegs jetzt. Vielleicht aber auch des Agierens der israelischen Siedler. Also wir hören ja die Berichte von Gewalt, Siedlergewalt gegenüber palästinensischen Zivilisten im Westjordanland. Überhaupt die Siedlungen als solche, die ja auch die Bundesregierung für illegal erklärt. Also das ist doch nicht das Signal, mit dem man auf jemanden zugeht, mit dem man langfristig einen Frieden machen will.
Das wiederholt man immer wieder, aber dann rufe ich zur Erinnerung wieder, weil ich Staatssekretär war, dass wir 22 Siedlungen aus dem Gazastreifen rausgenommen haben. Aber, und das wissen wenige, auch 4 Siedlungen in der Westbank rausgenommen haben, um politischer Horizont zu zeigen. Was haben wir gedacht damals? Also alle haben gesagt, Siedlungen sind den größten Hürden zufrieden. Haben gesagt, ja, wir versuchen jetzt eine Antwort darauf zu geben. Nicht nur in Gaza, sondern in der Westbank. Und ich rufe wieder, da gibt es kein Israeli. Siedler, also da seit 2006. Und auf palästinensischer Seite, der gute Mahmoud Abbas, der hat also Wahlen so ungefähr vor 18 Jahren gehalten. Das heißt, ich weiß, dass es wirklich ein Himmel auf Erde für jeden Politiker, 16 Jahre lang kein Wahlen zu halten. Aber das muss die internationale Gemeinschaft auch ganz klar den Palästinenser irgendwie sagen. Es ist immer, was Israel tun muss, aber es ist sehr wenig, was die Palästinenser tun müssen, um wirklich ein anständiger Gesprächspartner zu sein.
Trotzdem, aber ich spreche jetzt mit dem israelischen Botschafter und frage nochmal, wie kann Israel die Siedlergewalt eindämmen?
Also erstmals, wir sind ein Rechtsstaat. Diejenigen, die Gewalt tun, werden also vor Gericht gestellt. Es ist nicht in den Massen, wie man es zeigt. Aber ich rufe zur Erinnerung, was jetzt passiert. Zum Beispiel vor ein paar Tagen ein palästinensischer Polizist in der palästinensischen Autonomie hat jetzt 2 Leute in eine Gasstation getötet. Und wir haben es tagtäglich in der Westbank. Und Hamas in dieser Hinsicht, wenn die israelische Armee aus dem Westbank morgen, sagen wir mal, plötzlich rausgeht, wird Hamas im Westbank die Sache ganz klar in ein paar Wochen zu sich regeln. Ja.
Lassen Sie uns noch auf die Antisemitismusdebatte in Deutschland zu sprechen kommen. Die wurde zuletzt wieder ausgelöst auf der Berlinale. Ein Filmemacher hat sich auf die Bühne gestellt, hat Israel angegriffen, hat das Wort Genozid in den Mund genommen. Die Bundesregierung, Berliner Senat reagieren damit, scharfe Verurteilung, sie auch. Sind das nicht inzwischen eingespielte Rituale? Also wer sich da hinstellt und so ein Wort wie Genozid in den Mund nimmt, weiß, da gibt es eine große Aufregung, ich habe die Aufmerksamkeit. Dieses Spiel spielen wir jetzt seit 30, 40 Jahren und es führt aber nicht dazu, dass wir konstruktiv über Bekämpfung von Antisemitismus reden, sondern es sind immer die gleichen Empörungswellen, dann ebbt das wieder ab, dann kommt die nächste und es verhärtet sich. Müssen wir nicht eigentlich die Debatte komplett anders führen?
Ich glaube, dass wenn wir es analysieren, dann gibt es Rechtsantisemitismus, Linksantisemitismus und muslimischer Antisemitismus. Rechtsantisemitismus ist ziemlich klar. Sie sagen, wir sind gegen Juden, Schwarzen, Schwulen und im politischen Bereich, die Bundesrepublik auf alle Ebenen, alle demokratischen Parteien wissen zu Recht, was man damit zu tun hat. Linksantisemitismus, es ist immer die Frage, also wo ist die Linie zwischen Meinungsfreiheit und Aufhetzung, wo es wirklich schon antisemitisch ist. Ein Paradebeispiel war Documenta, wo man einen Jude mit einer Hakennase und ein Schwein mit einem Davidstern. Da mussten wir 6 Professoren finden, die 3 Monate daran gearbeitet haben, um festzustellen, dass es Antisemitismus ist. Als großer Fußballfan, alle Fußballfans wissen, dass viele Fouls wird man im Mittelfeld tun. Es gibt wenige, die es wagen, einen Foul im 16 Meter zu machen, weil es 11 Meter, manchmal auch eine rote Karte. Documenta war Foul im 16 Meter Raum. Berlinade Foul im 16 Meter Raum. Das heißt, man muss Linksantisemitismus wirklich im Griff nehmen. Es ist sehr gefährlich. Unter Anführungszeichen, man überschreitet immer eine rote Linie und es ist schwierig, weil es unter Anführungszeichen, das sind die Liberalen, das sind die kulturellen Bereich. Und da, Berlinale ist ein Beispiel, israelische Künstler, die werden eingeladen, nur wenn sie Israel dämonisieren oder delegitimisieren. Man kann also ruhig eine Studie machen, wie viele Filme letztlich in den letzten Jahren gezeigt worden sind, die nur Israel, also schwarz mal darstellen. Und wir haben natürlich muslimischen Antisemitismus. Sie sehen auf die Straßen Free Palestine from the River to the Sea. Das heißt, Israel
ist in Deutschland verboten inzwischen.
Inzwischen, aber diese Schreierei, ohne irgendwie das strafbar zu machen, das sind meines Erachtens die Sachen, und Sie haben recht, wir müssen anders gegen Antisemitismus handeln. Und ich als ehemaliger Botschafter an der UNO habe immer gesagt, Israel wird zweierlei Maßen gemessen. Also im Hochsprung, wenn jetzt mal Weltrekord 2,30 Meter ist, dann wird eine Latte gestellt für Israel 2,50 Meter, dass kein demokratischer Staat wirklich diese Latte überqueren kann. Und dann wird Israel dämonisiert und delegitimisiert. Sie haben einen schönen Satz in Deutsch. Steter Tropfen hüllt den Stein. Tropf, Tropf, Tropf. Und das macht einen großen Unterschied, leider.
Nur ist es natürlich gleichzeitig so, dass diese Art der Debatte zu führen, wir haben es ja nicht nur mit Aktivisten zu tun, die wissen, sie provozieren, die wissen, sie bekommen Aufmerksamkeit. Wir haben es auch mit vielen Menschen zu tun. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, die hat gesagt, ich habe ein großes Unbehagen gegenüber dem, wie ich Israel im Moment erlebe. Mir kommt vieles falsch vor. Ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll. Ich habe Angst, dass ich was Falsches sage und dann immer gleich in die antisemitische Ecke gestellt werde. Die deutsche Bevölkerung besteht ja inzwischen auch zu einem wachsenden Anteil aus Menschen, die entweder Freunde oder Angehörige in den palästinensischen Gebieten haben oder hatten oder die sich aus irgendeiner muslimischen Verbundenheit mit denen solidarisieren. Sind die für Sie auch schon verloren?
Ich glaube nicht, dass sie verloren sind, aber wir müssen zusammenarbeiten im Bereich der Erziehung. Ich möchte das als Beispiel nehmen. Eine meiner Ziele sind wirklich, also Jugendaustausch und Schüleraustausch zu vertiefen. Auch mit Schülern und Jugendlichen, die aus muslimischem Glauben sind, damit sie wirklich die Wahrheit kennen, die Tatsachen kennen, weil sie aus der Familie, und das muss man auch ganz klar sagen, ohne dass es politisch korrekt oder nicht korrekt ist, die kommen mit einer Einstellung, einer furchtbaren Einstellung der Vorstellung. Und in dieser Hinsicht müssen wir für die junge Generation das tun. Aber eine Sache habe ich mir also versprochen. Und das ist diejenigen, die den 7. Oktober-Massaker verleugnen oder nicht die Fähigkeit haben, das wirklich ganz klar zu kondemnieren, mit denen möchte ich nicht sprechen. Und mit denen führe ich keinen Dialog, weil mit denen kann man nicht Frieden erzielen. Es gibt auch muslimische Verbände, die das nicht getan haben. Die sind kein Ansprechpartner. Und hier werde ich keine Discounts machen, weil das ist ziemlich klar, Leute, die verleugnen, dass sowas überhaupt stattgefunden hat, sind nicht mein Ansprechpartner.
Im Interview der Woche war das der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie mich hier haben. Danke.